Also eine Predigtreihe über Sünde ist sehr schwierig, weil wenn wir darüber reden, reden wir alle darüber als Selbstbetroffene. Und es ist kein schönes Thema. Aber wir können uns diesem Thema deshalb stellen, weil wir wissen, dass es einen gnädigen Gott gibt, der selbst für einen Ausweg gesorgt hat. Es lohnt sich trotzdem, nicht die Abkürzung zu nehmen, sondern wirklich mal genau hinzugucken. Und auch deshalb hat Gott uns in seinem Wort Lebensbilder aufgezeichnet, wo wir sehen können, was Sünde tut im Leben von Menschen. Und eine davon gucken wir uns heute an, einen Ausschnitt davon. Und wir finden es in 2. Samuel 12. Das könnt ihr schon aufschlagen, das ist durchaus ganz gut, kann man immer wieder mal reingucken. 2. Samuel 12. So wahr der Herr lebt, der das gemacht hat, der muss sterben. Schallt durch den Königspalast. König David war zornig. Nathan, der Prophet Gottes, ist zu ihm gekommen und hat ihm erzählt und berichtet, was in seinem Reich, im Reich des Königs Davids, passiert ist. König David, ein Held, ein Kriegsheld, ein Mann Gottes, auserwählt von Gott, ein geschärfter Sinn für Gerechtigkeit, geschickt in seinen Worten. Vielfach hat er sich bewährt, vielfach wurde er von Gott bewahrt. Er war es gewohnt, Richtersprüche halten zu müssen, schließlich war er der König. Auch in schwierigen Situationen wusste er Recht zu urteilen. Er kannte das Gesetz Gottes gut. Vielfach hat er es besungen. Oh ja, der Herr lebte und seine Worte sind wahr und seine Gebote sind gültig. Vierfach muss das Lamm ersetzt werden, schob David noch hinterher, weil so fordert es das Gesetz Mose. Ja, David kannte das Gesetz gut. Was war passiert? Was hat Nathan denn berichtet? Wir wollen es uns angucken. Es steht in 2. Samuel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Und der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts. Nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, sodass es bei ihm mit seinen Kindern aufwuchs. Das Lämmlein aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher, und es schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen oder von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um es dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, zuzubereiten. Und dann nahm der Reiche das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann, der zu ihm gekommen war, zu. Und da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Und dazu soll das Lamm vierfältig bezahlt werden, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Ja, die Geschichte geht aber noch weiter. Da sprach Nathan zu David, du bist dieser Mann. Und so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies oder das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor den Augen des Herrn böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Und nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Hause Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor den Augen nehmen und deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tage bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tage tun. Wow. Diese Geschichte, die wir hier sehen, ist eine Geschichte, die uns die zerstörerische Dynamik von Sünde zeigt. Sünde, die uns manchmal leicht umstrickt, die uns täuscht und die nicht allein bleibt. Wie ein Sog sehen wir das, wie eins zum anderen kommt. Von außen vielleicht nicht immer zu sehen, aber doch mächtig und gnadenlos entwickelt Sünde ihre Macht. David ist schockiert, als er das hört. Der ist zu Tode erschrocken. Er hat doch alles in seiner Macht Stehende dafür getan, um zu vertuschen. Und doch ist es vor Gott offenbar. Und dann kommt es über ihn. Wie konnte er sich so täuschen lassen? Wie konnte er dem Scham vor seiner eigenen Schuld so viel Raum geben, dass er immer tiefer in den Sumpf von Lügen und Intrigen gerät? Immer tiefer bis hin zum Mord. Und in Kapitel 11 können wir es nachlesen. Und es spielt sich in dem Moment, als Nathan zu ihm sagt, du bist der Mann, wie in einem Film in Davids Kopf ab. Dieser eine Tag, als er auf die Dachterrasse geht, abends langer Tag hinter sich und er guckt. Und plötzlich bleibt sein Blick hängen und er sieht eine Frau, die sich gerade wäscht. Und er braucht keinen zweiten Blick, um zu sehen, wie schön sie ist, aber es bleibt nicht beim zweiten und es bleibt auch nicht beim dritten Blick. Und die Nacht kann David nicht schlafen. Er denkt an diese Frau und er denkt, okay, ich bin König, ich kann ja mal Nachforschungen anstellen. Nur mal so, rausfinden, wer ist das eigentlich? Und er schickt seinen Boten los und die berichten ihm, es ist Bathseba, die Frau Urias. Uriah kenne ich. Das ist ein Soldat in meiner Armee. Der ist gerade unterwegs, die belagern eine Stadt, das dauert lange. Ist das nicht eine günstige Gelegenheit? Schließlich ist er doch der König. Okay. Er schickt seine Boten los und lässt Bathseba kommen und er schläft mit ihr. Er denkt, alles klar, er schickt die Frau nach Hause, alles ist gut, alles ist vertuscht und keiner spricht drüber. Aber es dauert nicht lange, da schickt Bathseba ihm eine Botschaft und sagt, ich bin schwanger. Und David hat ein Problem. Uriah ist im Krieg. Von wem ist sie also schwanger? Es wird rauskommen. Und das eine, was mit dem Begehren und dem Gucken und dem zweiten und dem dritten Blick begonnen hat, zieht schon wieder das nächste nach sich. Und er denkt, okay, ich muss einen Plan fassen. Und er findet einen Vorwand, schickt einen Boten los zu der Belagerung der Stadt und sagt, schickt mir Uriah, damit er mir aus erster Hand berichtet, wie es denn um die Belagerung der Stadt steht. Und Uriah kommt und berichtet ihm. Und David sagt, du bist so ein treuer Mann, was ein Heuchler. Ich will dir quasi nochmal Gutes tun. Du kriegst Urlaub. Geh nach Hause, geh zu deiner Frau, erhol dich. Er sagt es ihm relativ unverblümt und deutlich, vergnüg dich mal mit deiner Frau und dann, wenn du wieder zu Kräften gekommen bist, dann kannst du wieder zurück in den Krieg gehen. Und Uriah ist ein loyaler Mann und er sagt, während meine Soldaten draußen auf dem Feld schlafen und im Krieg sind, gehe ich doch nicht nach Hause und lass es mir gut gehen. Und er legt sich vor die Tür mit anderen, um draußen zu schlafen. Und David denkt, ach du liebe Güte, was jetzt? Okay, zweiter Anlauf. David lädt ihn ein und sagt, heute Abend bist du eingeladen, bei mir, beim König zu essen. Kommen wir, verbringen gemeinsam Zeit zusammen. Er lässt ordentlich auffahren und ordentlich Wein einschenken. Er versucht, ihn betrunken zu machen und auf diese Art und Weise seine Loyalität zu brechen und schickt ihn dann wieder nach Hause. Aber auch dies gelingt nicht. Uriah schläft wieder draußen bei den anderen Männern. Und David kann auch nicht schlafen. Der denkt, es gibt's doch nicht, was soll ich jetzt tun? Und er fasst einen Plan. Er schreibt einen Brief an den obersten Feldherrn und gibt Uriah diesen Brief mit. Und dieser Brief, den Uriah dann dem obersten Feldherrn wieder im Krieg bei der Belagerung der Stadt überreicht, enthält sein Todesurteil. Darin steht nämlich, Uriah soll in ein Himmelfahrtskommando geschickt werden, in eine Aktion, die so dumm ist, dass man es kaum aussprechen kann. Uriah wird an die vorderste Front in eine Aktion gelenkt, wo es ganz klar ist, dass er und seine Leute, die dort sind, sterben werden. weil sie taktisch, strategisch so dumm ist. Und genau so geschieht es. Uriah stirbt, mit ihm andere Soldaten, und der oberste Feldherr schickt einen Boten zu David, und er schämt sich schon fast, das zu sagen, weil diese Aktion ja eigentlich so dumm ist, und sagt aber dem Boten, vergiss nicht zu sagen, bei dieser Aktion sind viele Männer gestorben, auch Uriah ist dabei gefallen. Nur so ließ sich das entschuldigen, so eine Aktion zu machen. Und David muss erstmal durchatmen. Okay. Es war nicht ganz einfach, aber es hat geklappt. Bathseba ist eine Witwe. David kümmert sich um Witwen und lädt sie zu sich ein. Sie wird seine Frau. Eine gute Zeit später bekommen sie gemeinsam ein Kind. Und alles ist gut. Das Ganze dauert ja ein Jahr. Das Kind ist schon geboren und der Mantel des Schweigens liegt drüber. Ja, es gibt Mitwisser, aber keiner spricht drüber. Alle sind ruhig. Bathseba und David freuen sich über das Kind. Und dann schickt Gott diesen Boten Nathan. Und von einem Mal auf das andere Mal wird dieser Mantel des Schweigens weggerissen und es ist klar, dass alles die ganze Zeit vor Gottes Augen offenbar war. Und David fällt es wie Schuppen von den Augen. Und plötzlich erkennt er auch, was diese Schuld in seinem Inneren ja bereits angerichtet hat, wie sie Leben zerstört hat. Und wir haben vorhin im Psalm 32 gelesen, wo er sagte, ja, es stimmt. Es war vielleicht nicht von Knall auf Fall, aber schleichend hat sich doch mein Leben verändert. Und dieses Gift dieser Sünde hat mich niedergedrückt. Und es hat zerstört. Uriah und seinen Männern hat es totgebracht. Unter den Leuten am Königshof wussten doch alle Bescheid, die Boten, die gelaufen sind. Aber sie sprechen nicht drüber, aber sie müssen nicht vor David drüber sprechen. Untereinander werden sie schon gesprochen haben. David ist zum Mörder geworden. David hat sich lächerlich gemacht vor seinem Hof. David ist ein furchtbares Vorbild für seine Kinder. David ist ein schlechtes Zeugnis, weil er ja nicht nur der König ist, er ist ja auch der Gesalbte Gottes, er ist ja auch Repräsentant Gottes. Nicht nur vor seiner Familie, nicht nur vor seinem Volk, nicht nur vor seiner Armee, sogar vor seinen Nachbarvölkern. So ein offenes Geheimnis scheint es gewesen zu sein. Und auch David selbst, ja, seine Wahrnehmung hat sich verändert. Bei anderen hat er noch sehr scharf gesehen, was da im Argen liegt, bei sich selbst scheinbar nicht mehr. Und seine Beziehung zu Gott, sein Frieden mit Gott, wir haben es gehört im Psalm 32, vielleicht war es ihm gar nicht mal so bewusst, aber in diesem Moment, als Nathan zu ihm sagt, du bist der Mann, da wird es ihm vollkommen klar, da ist so viel kaputt. Und was macht David? Wir lesen mal weiter. 2. Samuel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wir hören hier nur eine Zusammenfassung. Psalm 51, der zweite Psalm, der sich mit diesem Thema beschäftigt, mit diesem einschneidenden Erlebnis in Davids Leben, spricht etwas mehr darüber. David schreibt da etwas ausführlicher, was er gesagt hat. David versucht nichts zu erklären. Ich war müde. Es war ein Ausrutscher. Ich bin da so reingeschlittert. David schiebt nicht die Schuld auf Bathseba. Sie hätte sich ja auch verstecken können. Sie hätte das ja auch anders machen können. Sie hat mich doch provoziert. David spielt auch nichts herunter. Das war doch nur ein One-Night-Stand eigentlich und das hat sich dann so ergeben. Er legt die Karten offen auf den Tisch. Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und er erkennt, dass er zu all dem fähig gewesen ist. Zu all dem ist er fähig gewesen. Er hat gelogen und betrogen. Er hat inszeniert und getäuscht. Er hat geraubt. Er hat die Ehe gebrochen. Er hat sich kleingläubig das genommen, was er wollte, anstatt auf Gottes Versorgung zu warten oder Gott zu bitten. Gott hat es ihm ja angeboten. Schließlich hat er gemordet. Zunächst im Gedanken, nachher dann tatsächlich in der Tat. Und für wie dumm und für wie klein hat er Gott eigentlich gehalten, dass er meinen könnte, er könnte es verdecken. Da wächst schon Gras drüber. Es scheint ja auch geklappt zu haben. Fast ein Jahr. Nach außen war er sicherlich noch fromm. Durchaus wird er nochmal die schönen Lieder gesungen haben, vielleicht den Gottesdienst besucht haben. Das kann man ja alles machen. Aber der Herr sieht alles und er urteilt ohne Ansehen der Person. Und David sagt: Gott, du hast recht in deinem Urteil. Ich habe den Tod verdient für das, was ich getan habe. Er hat ja selbst das Urteil zuvor gesprochen. Er gibt Gott recht und sagt: Ja, du hast recht. Ich habe den Tod verdient. Und jetzt kann mich nur noch Gottes Gnade retten. David demütigt sich vor Gott. Er erklärt nichts und redet nichts klein. Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Die Zusammenfassung, die wir hier lesen, das ist ein sehr tiefes und sehr offenes und sehr ehrliches Bekenntnis und kein Beschönigen, ein schonungsloses Offenlegen seiner Situation vor Gott. Es ist nicht so, dass die Situation vor Gott nicht schon offen gewesen wäre, aber dass er es selber sagt und selber bekennt. Das ist auch etwas, was wir von David lernen können. Ja, David ist uns ein Vorbild in vielen Sachen. In vielen, vielen Sachen können wir viel von David lernen. Und auch in dieser Sache, dass er so schonungslos offen ist in seinem Bekenntnis. Und das ist schwer auszuhalten, das auch so zu sehen, ja, dass ein Mann Gottes so scheitert und so tief fällt. Und was macht Gott mit diesem Menschen, der sich so demütigt vor ihm und der um Vergebung bittet und der sich letztlich auf Gottes Gnade wirft? Was macht Gott mit so einem Menschen? Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Gott vergibt David seine Schuld. Er nimmt ihm die Last dieser Schuld ab. Gott hat kein Interesse daran, dass der Sünder stirbt. Gott hat kein Interesse daran, dass der Sünder stirbt. Er möchte, dass der Sünder sich umkehrt von seinen Sünden. Er möchte, dass der Sünder sich auf Gottes Gnade beruft und um Gottes Gnade bittet, weil Gott gnädig ist. Das ist seine Natur und er gibt gerne. Und David erfährt es hier. Diese Last wird ihm genommen. Aber es ist trotzdem so, dass die Sünde in dieser Welt Konsequenzen hat. Und auch das sehen wir hier. In Vers 14 geht's weiter. Er sagt: Der Herr hat deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben. Und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten, aber er wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, es ihm zu sagen, dass das Kind tot sei, denn sie dachten: Siehe, das Kind, das lebendig war, als es lebendig war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten, und da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Und sie sprachen: Es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleidung an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, da hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? Er sprach: Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkommen. Die Sünde in dieser Welt hat furchtbare Konsequenzen und nicht nur für den, der sie begeht. Und das haben wir alle schon erlebt. Das haben wir alle schon erlebt, dass andere an uns schuldig geworden sind und wir die Last zu tragen hatten. Und es haben andere schon erlebt, dass wir schuldig geworden sind und sie die Last zu tragen hatten. Und Davids Sohn muss sterben. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die Sünde trifft einen Unschuldigen. Und das ist die Natur von Sünde. Sünde zerstört und tötet. Aber später wird wieder einer kommen, und der heißt auch Sohn Davids. 1000 Jahre später. Es ist Jesus Christus, der Gerechte, der Sohn Gottes, der selbst endgültig die Strafe aller Sünde trug und damit die Last der Schuld trug und das Gesetz erfüllte. Der Sohn Davids. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn er, Christus, er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ja, Davids Sohn, Jesus, entmachtete die Sünde durch seinen Tod am Kreuz und Gott bestätigte dies durch seine Auferstehung, dass Jesus die Macht der Sünde und die Macht des Todes gebrochen hat. Schon damals im Alten Testament trug Gott letztlich die Last. Er setzt nämlich die Vollstreckung des Todesurteils, was er selbst befohlen hatte, setzt er aus, weil er vergibt. Und er macht sich damit selbst zum Gespött vor den anderen Völkern. Er liefert den Spöttern Munition. Ach, das sind also die Frommen. So ist das mit dem Gesalbten des Herrn. Guckt mal, was der sich rausnimmt. Und Gott trägt es aber, weil er vergibt. Gott nimmt es sich leicht mit der Schuld. Er drückt nicht ein Auge zu, nein, er trägt die Schuld. Und er hat dafür teuer bezahlt. Schon damals, letztlich in Christus. Aber die Geschichte ist hier noch nicht vorbei. Gott schafft einen Neuanfang. Wir steigen in Vers 24 wieder ein. Ach, ich will dies noch sagen. Ja, Davids Kind stirbt und doch hat David da schon eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Eine Hoffnung, dass auch wenn hier in der Welt nicht alles wieder in Ordnung kommen wird, Gott doch auch für dieses eine Kind sorgen wird. Er sagt, das Kind wird nicht zu mir zurückkommen, aber ich werde mal zu ihm gehen. Und er weiß, dass das Kind bei Gott ist und dass Gott dafür sorgen wird. Es ist trotzdem eine furchtbare Sache, aber ich glaube, wir werden es erst richtig verstehen, wenn wir im Himmel sind, dass Gott gerecht ist und dass er gut ist. Und Gott schafft einen Neuanfang. David, Vers 24, und David tröstete seine Frau Bathseba. Achtung, das erste Zeichen, dass hier ein Neuanfang stattfindet. Bis dahin wurde Bathseba nie Bathseba genannt, sondern immer die Frau Urias. Jetzt ist das Kind gestorben. Und hier heißt es, David tröstete seine Frau Bathseba. Hier ist der Neuanfang. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Salomo. Salomo heißt Friede oder Gott ist Friede. Auch das ein Zeichen. Ja, er hat Frieden gemacht mit Gott. Und Gott hat es bestätigt, indem er ihm einen neuen Sohn schenkt. Aber er bestätigt es weiter. Und es steht da über Salomo, und der Herr liebte ihn. Und er, das ist Gott, sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan. Ja, genau der gleiche Prophet. Und er gab ihm, dem Salomo, den Namen Jedidja, um des Herrn willen. Und Jedidja heißt Geliebter des Herrn. Das ist unglaublich. Es ist doch dieselbe Bathseba, es ist doch derselbe David. Aber Gott hat einen Neuanfang geschaffen, der eigentlich nicht für möglich gehalten war. Kann aus sowas denn etwas Gutes entstehen? Ist das denn möglich? Bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Dieser Salomo wird später der Nachfolger Davids. Es hätte andere gegeben, aber es wird dieser Salomo. Dieser Salomo wird der Nachfolger Davids und er wird mit Weisheit beschenkt von Gott. Und mit Salomo kehrt wieder Frieden ein, auch in Israel. Die Kriege, die David noch geführt hatte, die werden beendet. Salomo ist auch derjenige, der dann letztlich den Tempel baut für Gott. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass dieser Neuanfang, so wunderbar und so schön er ist, doch auf den Trümmern der Vergangenheit aufgebaut wird. Wenn wir Davids Familiengeschichte weiterlesen, wir haben letzten Sonntag schon einen Teil der weiteren Geschichte von Davids Familie gehört, da sehen wir, dass es eine furchtbare Auswirkung auf seine Familie hatte, welches Vorbild David für seine Söhne war. Später wird sich ein Sohn Davids auch einfach die Frau nehmen, die er begehrt. Und daraus wird ein Brudermord entstehen und es wird nicht der einzige bleiben. Dieses vierfache Bezahlen des Lammes, was David als Urteil gesprochen hat, wird sich in Davids Leben bewahrheiten. Der erste Sohn stirbt sofort. Zweimal bringt ein Sohn einen anderen Sohn um. Ein dritter Sohn, Absalom, der gegen David putscht, wird von Davids Soldaten entgegen seines Befehls erschossen. Und David bezahlt. Und wenn wir das sehen, dann können wir staunen, dass es Neuanfänge gibt und dass Gott wirklich auch Neuanfänge gibt und Frieden gibt, auch wenn unten drunter noch Trümmer sind und wenn nicht alles ausgeräumt ist. Aber wir verstehen, dass es einmal nötig ist, dass Gott sagt, es bedarf eines ganzen Neuanfangs. Und in der Offenbarung lesen wir davon. Offenbarung 21 ist der Blick in die Zukunft, wenn Gott einmal alles richten und alles ausräumen wird und alles neu anfangen wird. Und ich lese aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das bedeutet, Gott wohnt wieder bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist letztlich unsere Hoffnung. Und wir? Uns geht's heute genauso wie David. David hört zunächst eine Geschichte von jemand anderem und ist in seinem Urteil völlig klar. Wie konnte er nur? Und Gott erzählt uns heute die Geschichte von David und vielleicht denken wir hier und da, wie konnte er es nur so weit kommen lassen? Und meint letztlich wahrscheinlich damit doch genau uns, sonst hätte er es uns nicht aufgeschrieben. Aber sein Ziel ist nicht, dass er uns verurteilt. Sein Ziel ist, dass wir unsere Sünden bekennen, damit er uns davon befreien kann. Denn dafür ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist ja das Evangelium, das ist ja die gute Botschaft. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und so ruft uns Gott auch heute wieder auf, eilig mit unseren Sünden zu ihm zu kommen. Nicht zu glauben, wir könnten sie vor ihm verdecken, weil er auch in unserem Leben einen Neuanfang schenken möchte. Und wir dürfen in diese Abgründe von Davids Leben sehen, nicht um auf ihn herabzusehen, sondern wir dürfen in diese Abgründe sehen, damit wir Mut fassen und sagen, wenn Gott auch da einen Neuanfang schenken konnte, dann kann er das auch bei mir, im Großen und im Kleinen. Und das will ich mir und das will ich euch einfach zurufen. Lassen wir uns doch unser Leben nicht länger von der Sünde verderben, weil wir sie verstecken wollen. Und geben wir ihr doch keinen Raum, dass sie einen Sog entwickeln kann und eins zum nächsten kommt und nachher die Scham so groß ist, weil der Scherbenhaufen so groß ist, dass man sich gar nicht mehr damit irgendwie raustraut. Gott sieht es doch und er will uns davon befreien. Lass uns zusammen beten und ich bete in Auszügen aus Psalm 51, das ist der Psalm, den David geschrieben hat, mit dem er sein Bekenntnis vor Gott ausdrückt. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinem Wort und rein dastehst, wenn du richtest. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, einen beständigen Geist, und erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.